Guten Abend und herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin, der sich heute nicht mit dem Brexit beschäftigt, aber mit einem anderen jahrelang andauernden Ärgernis, der Maut. Jetzt könnte es eng werden für den Bundesverkehrsminister, auch wenn sich der CSU-Parteitag an diesem Wochenende noch demonstrativ hinter Andreas Scheuer gestellt hat. Doch seit Dienstag steht fest, ein Untersuchungsausschuss wird ermitteln, ob der Verkehrsminister die Unwahrheit gesagt hat bei der Aufklärung des Mautfiaskos. Spätestens dann müssten Union und SPD Konsequenzen ziehen nach dem Motto, wer lügt, der fliegt. Die Mischung aus Selbstüberschätzung und handwerklichen Fehlern im Verkehrsministerium könnten den Steuerzahler eine 500 Millionen Euro kosten. Und weil das Ministerium seit Jahren in CSU-Hand ist, droht das Mautdebakel nicht nur für Scheuer ungemütlich zu werden.
Direkt, provozierend, mitunter etwas aggressiv. Andreas Scheuer eckt an, gerade beim Debakel um die Maut.
Wie Sie vielleicht erahnt haben, ist gerade die deutsche Maut, die wir einführen wollten, vom Europäischen Gerichtshof gescheitert. Leider.
Auch die Wähler verlangen Antworten, so am Tag der offenen Tür seines Ministeriums im Sommer beim Gesprächsformat Grill den Scheuer.
Schön, dass wenigstens generell endlich mal gegrillt wird ein bisschen.
Das ja, wunderbar.
Das ist bisher nicht passiert.
Ich fühle aber noch keine richtige Hitze von Ihnen, aber okay.
Mittlerweile ist es heißer geworden für den Scheuer-Andi, wie Sie ihn bei der CSU gerne nennen. Ein Untersuchungsausschuss zur Maut kommt. Da tut es gut, mal wieder unter seinesgleichen zu sein. CSU-Parteitag in München. Doch auch hier gibt es Ärger um die Maut.
Wir haben hier gesagt, jawohl, die Maut muss kommen, das ist das Beste, was es gibt. Und dann so eine Blamage. Und wenn sich der Herr Scheuer jetzt hinstellt und so tut, als wäre das nicht, man macht kein, zumindest unterschreibt man nichts, bevor es nicht gerichtlich abgeschlossen ist. Das möchte man ganz deutlich sagen.
Dabei war er doch nur der, der endlich liefern sollte, das CSU-Prestigeprojekt, die Maut. Scheuer erzählt die Geschichte deren Scheiterns heute so. Bundestag und Bundesrat hatten sie beschlossen. Er habe als Minister daraufhin nur seinen Job gemacht oder wie Scheuer es selbst den Wählern, sagen wir, erklärt.
Wenn ich die Infrastrukturabgabe nach der Beschlussfassung des Bundestages mit Recht und Gesetz nicht vorbereitet hätte und der EuGH hätte positiv entschieden, dann wäre jetzt der Vorwurf, warum wir nicht gerüstet wären für die Einnahmen, die schon fix verplant sind.
Nachdem der Europäische Gerichtshof einen Strich durch diese Rechnung macht, habe er alles offengelegt, verkündet wie immer auf seine eigene Art.
Wir stehen bei allen Fragen zur Pkw-Maut für maximal mögliche Transparenz.
Doch sein großer Auftritt mit dem Rollwagen kann die Opposition nicht überzeugen. Sie erzählt sie anders, die Geschichte der gescheiterten Maut. Zum Beispiel in Sachen Transparenz. In all den Akten tauchen hochrangige Gespräche mit den Betreiberfirmen nicht auf, sind gar nicht protokolliert. Dabei sollen die Firmen dem Minister sogar angeboten haben, zu warten mit der Vertragsunterzeichnung, bis der EuGH sein Urteil gesprochen hat. Außerdem sichern die Verträge den Betreibern wohl entgangene Gewinne zu, riesige Summen Schadensersatz drohen. Fahrlässig? Auch der Bundesrechnungshof prüft bereits. Zeitdruck beim Vertragsabschluss. Ein Schönrechnen der Mautkosten. Fragwürdige Kündigungsgründe. Die Opposition macht ihm viele Vorwürfe.
Andreas Scheuer hat gezockt, aber nicht mit seinem privaten Geld, sondern mit Steuergeld. Und er hat sich verzockt, er hat verloren. Und dafür muss jemand die Verantwortung übernehmen.
Viele Oppositionspolitiker verstehen nicht, warum Scheuer nicht etwas demütiger auftritt, zumindest ein paar Fehler öffentlich eingesteht. Doch der Minister sieht schlicht keine. So lässt sich der Untersuchungsausschuss nicht vermeiden.
Horst Seehofer hat mir am Mittwoch früh gesagt, dass er 6 Untersuchungsausschüsse hatte.
Er hat jetzt seinen ersten. Für ihn könnte es gleich um alles gehen.
Ja, und in Saarbrücken begrüße ich jetzt den FDP-Verkehrsexperten Oliver Luksic. Herzlich willkommen nach Saarbrücken, Herr Luksic. Beim U-Ausschuss FDP seit an seit mit Grünen und Linken. Es muss also wirklich ernst sein.
Bisher müssen wir wirklich in Sachen Pkw-Maut feststellen, dass Minister Scheuer hier massiv intransparent vorgeht. Der Schaden ist enorm groß, bis zu 500 Millionen Euro. Herr Scheuer hat nicht proaktiv aufgeklärt, sondern getrickst, getarnt und getäuscht. Und deswegen müssen wir in der Tat mit Linken und mit Grünen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss auf den Weg bringen, weil wir als Anwalt der Steuerzahler und des Rechtsstaates hier dringend aufklären müssen.
Bis jetzt hat Herr Scheuer ja nur unter Druck auch Aktenordner rausgegeben, Gespräche bekannt gegeben. Haben Sie denn jetzt alle Informationen oder fehlt noch immer was?
Herr Scheuer hat bis heute verschiedene Ministervermerke nicht geliefert. Es fehlen uns alle Dokumentationen zu den sogenannten Aufklärungsgesprächen, als er mit den Konzernspitzen von Kapsch und Eventim zusammengesessen hat. Da ging es wahrscheinlich nicht nur um eine Art Kaffeeklatsch, sondern es wurde ans Eingemachte verhandelt. Es fehlen Ministervermerke, Belege aus der Vergabestelle des BMVI. Also auch bis heute liefert er uns nicht alle Zahlen, zum Beispiel, wie er Kosten zur Tollkollekt rüber geschoben hat. Herr Minister Scheuer hat es selber versäumt, bisher richtig aufzuklären.
Sie hatten ja mit den Beamten aus dem Verkehrsministerium sprechen wollen. Das hatte Herr Scheuer abgelehnt. Das kann er jetzt nicht mehr vor dem U-Ausschuss. Warum sind diese Gespräche für Sie so wichtig? Warum sind das möglicherweise wichtige Zeugen?
Ich gehe davon aus, dass Herr Scheuer gewarnt wurde, sowohl von seinen Beamten, aber auch von den Betreibern. Es war ja zu vernehmen, dass auch die Betreiber gesagt haben, er solle das Urteil des Europäischen Gerichtshofs abwarten, wie auch Herr Dobrindt es ja früher immer machen wollte. Aber Herr Scheuer hat auf Risiko gesetzt. Er wollte unbedingt die Maut, koste es, was es wolle. Er ist ein enormes Risiko eingegangen. Das ist wie wenn man auf Schwarz oder Rot im Casino setzt. Er hat sich da verzockt. Und wenn er das gegen den Willen von allen durchgesetzt hat, dann muss er natürlich dafür Verantwortung übernehmen.
Aber Herr Luksic, helfen Sie uns mal, wenn es keine Vermerke gibt und bis jetzt der Minister nicht sehr auskunftsfreudig ist. Wie wollen Sie denn beweisen, dass wirklich die beiden Betreiber angeboten haben sollen, noch zu warten mit dem Vertragsabschluss zum Beispiel?
Wir werden im Untersuchungsausschuss alle Beamten, die bei der ganzen Vergabe waren, vernehmen und natürlich auch die Betreiber. Und dann wird man sehen, ob sie zu dem stehen, was bisher in den Medien zu vernehmen war, dann wird es quasi Aussage gegen Aussage geben. Und ich gehe davon aus, dass in den Aufklärungsgesprächen einzelne Beamte auch mitgeschrieben haben, dass es da Vermerke gibt, die uns aber bis heute verweigert werden. Dann wird sich die Frage stellen, ob Herr Scheuer die Wahrheit gesagt hat oder die Öffentlichkeit und den Bundestag belogen hat.
Wen wollen Sie noch vorladen? Möglicherweise Herrn Dobrindt, seinen Vorgänger oder auch Horst Seehofer. Was ist so Ihre Choreografie für den Untersuchungsausschuss?
Also ich glaube, es wird darum gehen, dass alle Beamten, die mit dem Vergabeverfahrenprozess involviert waren, eingeladen werden. Auch die Spitzen vom Kraftfahrtbundesamt, vom Bundesamt für Güterverkehr, natürlich auch die Betreiber, vor allem auch der ehemalige Staatssekretär Schulz, der jetzt eine führende Funktion bei der Tollkollekt hat und am Schluss natürlich auch Herr Scheuer. Und ich gehe davon aus, dass es hier immense Widersprüche geben wird. Bismarck hat ja mal gesagt, dass dem Volk würde schlecht werden, wenn es wüsste, wie Gesetze und Wurst gemacht wird. Das trifft besonders hierzu bei der Trickserei von Herrn Scheuer bei der Pkw-Maut.
Herr Luksic, wichtige Fragen. Wir werden sicherlich das ein oder andere Mal noch reden über diesen Untersuchungsausschuss. Herzlichen Dank auf jeden Fall schon mal nach Saarbrücken.
Vielen Dank und schönen Abend.
Ja, und wir bleiben direkt beim Thema und sprechen jetzt weiter darüber mit Lars Klingbeil, dem SPD-Generalsekretär. Herr Klingbeil, wenn sich all die Vorwürfe, die wir gerade gehört haben, bestätigen sollten durch diesen U-Ausschuss, muss dann Herr Scheuer zurücktreten?
Es geht jetzt gerade nicht um Rücktritt, es geht jetzt um Aufklärung. Die Zahl der Fragezeichen, das will ich ganz bewusst sagen, ist größer geworden in den letzten Wochen. Wir haben als SPD ja immer massiv gegen diese Maut geworben. Wir haben ganz klar auch gesagt, man unterzeichnet keine Verträge, wenn das Urteil des Europäischen Gerichtshofs noch nicht unterzeichnet ist oder das noch nicht feststeht. Wir sehen jetzt, dass es Gespräche gibt, von denen nichts gewusst wurde. Und es ist gut, dass jetzt der Untersuchungsausschuss kommt, dass maximale Transparenz vom Minister jetzt auch angekündigt wurde. Aber jetzt muss auch aufgeklärt werden. Und ich glaube, das werden harte Sitzungen und harte Gespräche im Untersuchungsausschuss.
Sie wollen jetzt noch nicht den Rücktritt fordern, sind da vorsichtig. Aber die SPD hat ja Ja gesagt zu der Maut. Sie hat mitgestimmt. Trägt sie ja auch nicht eine Mitverantwortung?
Es war ein Koalitionsvertrag, den wir damals auf den Weg gebracht haben. Da ist verhandelt worden. Die Maut ist das Prestigeprojekt der CSU. Das ist ja nicht nur Herr Scheuer, das sind andere auch in der CSU, die das ganz klar nach vorne gestellt haben. Das war das wichtigste Projekt. Für uns war es damals der Mindestlohn, wo wir gesagt haben, der muss im Koalitionsvertrag auftauchen. Beim Mindestlohn wurde auch gedroht, was da für Katastrophen kommen könnten, wie schlimm das alles sei. Und heute sehen wir, der Mindestlohn funktioniert. Die Maut ist ein totales Debakel. Also wir können sagen, das, was die SPD reinverhandelt hat, das hat funktioniert. Aber trotzdem, und das meine ich sehr ernst, sind wir auch dem Steuerzahler und der Steuerzahlerin sehr schuldig, dass Herr Scheuer jetzt aufklärt, dass da maximale Transparenz hergestellt wird. Und da werden auch unsere Parlamentarier sehr genau darauf achten, dass jetzt wirklich alles auf den Tisch kommt. Das sind wir den Bürgerinnen und Bürgern schuldig.
Gut, wir sprechen gleich weiter, Herr Klingbeil. Morgen feiert der Deutsche Gewerkschaftsbund mit einem Festakt in Berlin seinen 70. Geburtstag. Doch die Feierlaune dürfte getrübt sein. Den Gewerkschaften laufen die Mitglieder gleich scharenweise davon. Die Tarifbindung erodiert. In der Welt der hippen Start-ups gilt gewerkschaftliches Engagement als uncool und irgendwie auch unnötig. Aber nicht nur junge und gut gebildete Mitarbeiter legen kaum noch Wert auf den starken Arm einer Arbeitnehmervertretung. Auch in der Pflege sagen viele Beschäftigte, nein danke, trotz Knochenjob und brutaler Arbeitsbelastung. Kerstin Palzer und Thomas Kreuzmann.
Tut ja nicht weh, wa?
Sabine Krüger arbeitet seit 1975 in der Pflege, seit 28 Jahren als Krankenschwester in der Lungenklinik Berlin-Buch. In der Gewerkschaft war sie nie, sie will nicht eintreten und sie kennt auch niemanden hier, der Mitglied ist.
Nee. War für mich nie ein Thema, weil wir uns, also ich bin ja im Osten geboren und im Osten groß geworden, habe erst das zweite Mal das Unternehmen gewechselt und wir uns von Anfang an für unsere Sachen selber eingesetzt haben.
Und da brauchen Sie keine Gewerkschaft?
Da braucht ihr eine Gewerkschaft.
Sabine Krüger ist keine Ausnahme. Nur 8% der Menschen, die in Deutschland in der Pflege arbeiten, und das sind über 1 Million, organisieren sich gewerkschaftlich. Und da sind Berufsverbände schon eingerechnet. Lange also her die glorreichen Zeiten der Gewerkschaften, als jeder Arbeiter, jede Arbeiterin Gewerkschaftsmitglied war. Streiks für mehr Lohn und für Jahresurlaub, als für den 8-Stunden-Tag und die 5-Tage-Woche gekämpft wurde.
Samstag gehört der Fati mir.
Heute kämpfen Gewerkschaften wie hier Verdi in Magdeburg um jedes Mitglied. In den östlichen Bundesländern ist nur noch jeder 6. erwerbstätige Gewerkschaftsmitglied. Und das, obwohl beispielsweise in Sachsen-Anhalt nicht mal mehr die Hälfte der Beschäftigten in einem tarifgebundenen Unternehmen arbeitet.
Wir schaffen es kaum, mit jungen Arbeitnehmern ins Gespräch zu kommen zum Thema Gewerkschaften, weil sie sich möglicherweise sagen, ich suche mir woanders eine niedrig bezahlte Arbeit, hier Energie, Kraft und Zeit in das eigene Unternehmen zu stecken. Das ist sehr schade und da wünsche ich mir von den Beschäftigten ein Umdenken.
Doch gerade die Jüngeren in den neuen Branchen haben kaum Bezug zur Gewerkschaft. Die Firma RatePay in Berlin. Sie programmiert Finanzlösungen für den Onlinehandel. Aus kleinsten Anfängen innerhalb weniger Jahre auf 260 Mitarbeiter gewachsen. Jung, qualifiziert und erfolgshungrig. Gewerkschaft? Fehlanzeige.
In der Tat haben die für mich in gewisser Weise ein altbackenes Bild. Ich will die aber gar nicht schlecht reden. Also ich glaube, die haben für gewisse Branchen vielleicht mit mehr Blue-Collar-Worker eine Daseinsberechtigung.
Ich bin nicht und war nie Mitglied einer Gewerkschaft. Es war einfach nie relevant für mich. Und deswegen habe ich auch nie darüber nachgedacht. Also ich hatte immer das Glück, dass ich die Arbeitskonditionen für mich aushandeln konnte, die für mich akzeptabel waren.
Andererseits, je mehr eine Hightech-Firma wächst und je stärker Hierarchien und Druck werden, umso mehr kann das Interesse an Gewerkschaften steigen, hofft der Gewerkschaftler.
Familie, Gerechtigkeit, Work-Life-Balance ist da beispielsweise ein Thema oder auch Selbstverwirklichung. Und wir glauben auch, beziehungsweise wir wissen das sogar, dass unsere Produkte, unsere Tarifverträge auch diese Werte, diese Bedarfe dieser Menschen abbilden kann.
Pflegende und Programmierer, beides Jobs der Zukunft. Doch Gewerkschaft ist für die meisten hier etwas aus der Vergangenheit.
Herr Klingbeil, eigentlich sollen Gewerkschaften ja Arbeitnehmer schützen. Warum glauben so viele Menschen, dass sie das nicht mehr brauchen? Wir haben es ja gerade gehört.
Na, es hat sich schon einiges verändert auf dem Arbeitsmarkt. Trotzdem bin ich immer dafür, dass wir uns bewusst machen, wie dankbar wir den Gewerkschaften sein können. Und ich nehme ja auch wahr, wie stark sich der DGB, aber auch die einzige Gewerkschaft mit der Frage beschäftigen, wie müssen wir uns für die Zukunft aufstellen. Also der Dienstleistungsbereich, der Digitalbereich, das sind alles Bereiche, wo es darauf ankommt, Gewerkschaften zu stärken. Und wenn ich mir angucke, dass wir jetzt gerade im Parlament uns mit der Frage beschäftigen, wie können wir eigentlich den Wettbewerb in der Pflege auf Kosten der Beschäftigten, wie können wir den endlich stoppen und dafür sorgen, dass es nicht immer weiter runtergeht. Oder auch im Digitalbereich, wo es darum geht, wegzukommen, häufig von so einer Wildwest-Mentalität, wo jeder um sich kämpft, dass wir wieder reden über kollektive Sicherungssysteme, über Sozialversicherung, über die Frage, wie geht's mit der Rente weiter. Also da prognostiziere ich mal, die Gewerkschaften werden wieder sehr stark gebraucht werden, gerade in diesen neuen Bereichen. Und ich glaube, die haben genug zu tun. Aber es geht natürlich auch darum, dass Gewerkschaften sich verändern. Da sind sie dabei, das erlebe ich gerade. Aber dass wir Arbeitnehmer schützen müssen, dass wir dafür stärker Gewerkschaften Gewerkschaften brauchen und dass wir deswegen auch einen so guten Zustand in Deutschland haben, das kann man, glaube ich, sehr klar auch sagen.
Herr Klingbeil, Sie haben es jetzt gerade noch mal sehr geworben für Gewerkschaften. Innerhalb der Gewerkschaftler wählen aber immer mehr AfD. Auch das gab gerade eine neue Studie an diesem Wochenende. Früher war die SPD der angestammte Partner. Was hat Ihre Partei falsch gemacht, dass Sie die Arbeiter und die Arbeitnehmer anscheinend verlieren?
Das ist natürlich etwas, was mich umtreibt. Und ich erlebe selbst in vielen Gesprächen auch mit Gewerkschaftern. Ich war jetzt gerade auf dem großen IG Metall-Kongress in Nürnberg. Da erlebe ich, dass Unsicherheiten da sind. Wir sehen, wie Arbeit sich wandelt. Man kann heute jeden zweiten, dritten Tag in den Zeitungen lesen, welche Jobs durch Digitalisierung wegfallen. Und da müssen wir besser werden in den Antworten. Aber es geht darum, auch Ängste in Umbruchzeiten zu nehmen. Die Frage Recht auf Weiterbildung, die Frage, wie sieht der Sozialstaat der Zukunft aus? Die Frage, wie kann die Rente eigentlich gestaltet werden? Das sind alles Punkte, wo ich überhaupt nicht mitbekomme, dass die AfD sich damit auch nur ansatzweise beschäftigt. Das liegt also eher bei der SPD. Und wenn wir überzeugende Antworten haben mit den Gewerkschaften zusammen, bin ich mir sicher, können wir diese Menschen noch wieder zurückgewinnen.
Kommen wir zu einer Frage, wo es noch keine abschließende Antwort gibt. Heute Abend ist Koalitionsausschuss. Da geht es auch noch mal um die Grundrente. Hat die noch eine Chance?
Also es geht im Koalitionsausschuss heute um ganz viele Themen. Die Grundrente steht nicht auf der Tagesordnung, aber es kann natürlich sein, dass über ein solch aktuelles Thema auch geredet wird. Das ist etwas, wo wir als SPD jetzt dringend den Haken dran machen wollen. Wir sind da sehr klar. Wir sagen, wir wollen für Millionen Menschen in diesem Land die Situation verbessern, die 35 Jahre gearbeitet haben, die was geleistet haben, Kinder großgezogen haben, Angehörige gepflegt haben und die nicht ausreichend im Alter haben. Und ich kann den Widerstand in Teilen der Union, das muss ich bewusst sagen, in Teilen der Union, ich kann es nicht verstehen. Wenn ich dann lese, es geht um Geschenke für Rentnerinnen und Rentner, sage ich, nein, darum geht es nicht. Es geht um Anerkennung auch von Lebensleistungen. Und ich bin guter Dinge, dass auch in der Union die Debatte vernünftig wird, wenn ich erlebe, dass also immer mehr in der Union sagen,
genau,
lass uns einen
genau,
Haken machen.
Das wollte ich gerade sagen. Sonntag, kommenden Sonntag wird in Thüringen gewählt. Ja. Mike Moring ist einer, der sagt, bitte bringt die Grundrente noch auf den Weg vor der Wahl. Deshalb nochmal, sehen Sie realistisch noch eine Chance auf den letzten Metern?
Also nochmal, ich kann für die SPD nur sagen, wir sind jederzeit vertragsbereit. Wir haben eine ganz klare Aufstellung. Wir wissen, was wir wollen. Kein Bürokratiemonster. Es muss viele, viele Menschen in diesem Land erreichen. Und ich hoffe dann, dass die vernünftigen Kräfte in der Union sich durchsetzen. Wenn es nach uns geht, kann in der nächsten Woche die Grundrente abgeschlossen werden. Und es ist gut, wenn die Koalition das schafft, wenn sie ein Zeichen für die Rentnerinnen und Rentner setzt. Und ich hoffe, dass es so kommt.
Und die Brücke ganz kurz zum Schluss, Sie sind fast durch, scheint es doch schon zu geben. Man hört, eine Einkommensprüfung könnte es geben, aber keine Vermögensprüfung. Könnte das der Weg sein, über den man geht?
Also nochmal, für uns geht es darum, kein Bürokratiemonster und dieses Modell, was die Union vorgelegt hat, wo irgendwie knapp 150.000 Menschen profitieren würden von der Grundrente, das wollen wir auch nicht. Es geht um viele, viele Menschen, die erreicht werden sollen, deren Lebensleistung anerkannt werden soll. Und in dem Sinne führen wir jetzt Gespräche, haben das in der vergangenen Woche getan, werden das in der nächsten Woche tun und dann kommt hoffentlich der Haken dran und Tausenden, vielleicht sogar Millionen Rentnern in diesem Land geht es endlich besser.
Herr Klingbeil, ein flammendes Appell nochmal für die Grundrente. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Das war es nämlich schon wieder vom Bericht aus Berlin. Danke für Ihr Interesse. Beide Gespräche haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und sollte es neue Entwicklungen im Koalitionsausschuss geben, halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden. Machen Sie es gut.